Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Frauen im Bauhaus. Wenn man an das Bauhaus denkt, dann denkt man an Walter Gropius, an Lionel Feininger, an Johannes Itten, an Paul Klee, auch an Oskar Schlemmer, an Wassily Kandinsky, also an lauter Männer. Aber das ist eigentlich nicht so, dass nur Männer da gearbeitet haben. Und Ihre Tante, Herr Stölzel, Gunther Stölzel, ist eine der Frauen, die dazugehörten. Ist jetzt hier im Museum adäquat repräsentiert?
Also, soweit ich es gesehen habe, gibt es zwei Tapisserien und...
That's it, reicht nicht, oder?
Ja, ich sage es nochmal, ich finde die Biografien der Leute sind so interessant. Also Tante Riemerschmidt, Schülerin in München, Reformmensch, Pfadfinderin, Skifahrerin, kommt das freiwillige Rotkreuz-Krankenschwester im Ersten Weltkrieg, kommt mit diesem sozusagen Katzenjammer dieser kaputten Welt hierher im Herbst 9 und sagt, hier endlich darf ich die werden, die ich bin. Und wäre natürlich eigentlich eine Malerin geworden, ganz sicher, wenn man das so sieht, konnte er sehr gut malen, auch abstrakt.
Aber sie ist dann Weberin und Textildesignerin.
Na klar, der Gropius hatte schrecklich Angst, es waren mehr Mädchen als Jungen, die hier kamen. Und er hat schon Weimar drumherum gesehen, das Hohngelächter, der macht so eine Frauenschule und hat natürlich dann gesagt, wo kommen die hin, was wollen Frauen, Textil. Und dann wurden erstmal alle Frauen rübergeschoben, auch wenn sie wie Marianne Brandt Metall machen wollten oder Architektur studieren, was man ja gar nicht konnte. Und dann hat diese Textilklasse sich interessanterweise ja, weil dann die Mädchen sich zusammengerottet haben, so kann man das sagen, bitteschön,
klug waren sie.
Bitteschön, ja. Dann machen wir das eben, haben sich sehr schnell qualifiziert, auch durch Textil, also Ausbildung in Krefeld, Färberei, Weberei, die waren richtig professionelle Designer von Anfang an und haben tolle Sachen gemacht.
Sie haben praktisch ihre Chance genutzt.
Haben die Chance genutzt und dann, als sie umzogen nach Dessau und Gropius klugerweise von den jungen Studierenden die Besten zu Meistern gemacht hat, hat er die Gunther nicht genommen. So ist es nicht, sondern die Studentin, auch Männer und Frauen, machten einen Aufstand, sagt, jetzt ist aber Schluss. Die hat das Ding geleitet die ganze Zeit, jetzt soll sie auch Meisterin sein. Also es war auch sozusagen eine Revolution, die sich in diesem Leben ausdrückt.
Also sie ist 1983 ja gestorben, gilt aber als Erneuerin der Handwebkunst.
Naja, die haben nicht Hand, die haben überhaupt halt Webkunst. Die haben ja auch ganz moderne Dämmstoffe für Kinos, für Theater entwickelt. Das ist schon ein richtiges Textildesign. Das begann mit diesen bunten Teppichen, auch im Bann von Klee natürlich, der diese Rasterbilder malte. Aber alle, nicht nur die Gunther, sondern die anderen, die machten richtig Industriedesign und auch der technische Innovationen. Das ist schon gehört zu dem Design des 20. Jahrhunderts.
Herr Bernau, die anderen Frauen des Bauhauses.
Nee, das gilt eigentlich für alle Frauen. Sie sind, ja, ordentlich präsentiert ist natürlich ein Problem bei so einem Museum. Also gerade Teppicharbeiten oder Papierarbeiten genauso sind ja konservatorisch extrem kompliziert. Also Frau Hanna, da wies ja vorhin darauf hin, dass es auch eine Anforderung des Museums gewesen ist, zum Beispiel Dunkelräume zu haben. Teppiche wirken aber im Naturlicht vollkommen anders als im Kunstlicht. Das ist ein echtes Problem bei der Ausstellung. Genauso ist ein technisches Problem, dass die Sachen schnell kaputt gehen. Alle Textilarbeiten dürfen nur ganz, ganz kurz gezeigt werden. Die werden alle 3 bis 6 Monate spätestens umgetauscht zu neuen Teppichen. Die haben eine ganz gute Sammlung, ziemlich große. Das liegt einfach daran, dass 1925, als das Bauhaus hier geschlossen wurde und dann Gropius diese ganze Angelegenheit nach Dessau verlagert hat, der hiesige Museumsdirektor gefragt hat, ich möchte gerne eine Dokumentation. Ich möchte ein erstes, das war sogar der Begriff der Zeit, ein erstes Bauhausarchiv gründen und hat deswegen gefragt, um Arbeiten, zum Beispiel eben aus der Webwerkstatt oder aus der Keramikwerkstatt, aus der Silberwerkstatt, also Metallwerkstatt und vor allen Dingen auch Papierarbeiten der Studierenden. Das ist der ungeheure Schatz, der in Weimar zu sehen ist. Hier hat man durch die Zufälle der Zeit ein völlig kondensiertes Selbstbild dessen, was das Bauhaus aus der Perspektive seiner Leiter um 1925 war. Das ist einfach in Kisten eingepackt worden und dann vergessen worden die nächsten 30 Jahre und Ende der 50er Jahre wieder ausgepackt worden. Das ist natürlich ein echtes Phänomen, ja? Also diese Sachen anzugucken. Und da entdeckt man eben auch, wie ungeheuer viele Frauen dort gearbeitet haben. Aus der heutigen Perspektive erscheint das oft sehr diskriminierend, was passiert ist. Zweifellos ein 1883 oder 88 schon geborener Mann wie Walter Gropius war kein Vorkämpfer des Feminismus. Also das muss man ganz klar anerkennen. Aber man muss auch mal die Gegenfrage stellen, welcher andere Schulleiter seiner Zeit war das? Und das ist das Spannende, das gab es in Weimar, den Vorlauf, nämlich mit der Kunstgewerbeschule seit 1902. Das kann man wieder im neuen Museum eben sehen, wo die Arbeiten von ganz vielen Frauen zu sehen sind, aus allen möglichen Gewerben. Und das Zweite ist, Frau Stölzel konnte zweifellos nicht Malerei studieren, aber das konnten Männer übrigens auch nicht. Erst 1927 in Dessau ist nämlich überhaupt eine Malereiklasse eröffnet worden. Davor galt Malerei an dieser Schule als bürgerliches Ägidigit. Das macht man nicht.
Aber das sind ja alles Dinge, die man in diesem Museum eigentlich ganz gern erfahren hätte.
Also ich bin da ganz getrost. Also ich habe so viele Museen gebaut und Ausstellungen gebaut, die schauen nach 4 Wochen anders aus als bei der Eröffnung nach 2 Jahren. Rüttelt sich das alles Zeug. Ich glaube, wenn wir hier Kritik üben, ist es ganz gut, weil dann die Macher sagen, da ist noch ein bisschen nachzubessern.
Und da ist einiges noch zu tun, Herr Bernau.
Da ist bestimmt noch einiges zu tun. Ich stimme allerdings Herrn Scholz wirklich zu. So ein Museum muss sich erstens rütteln. Zweitens gibt es die Ansprüche, die von draußen drangetragen werden. Sei es über die öffentliche Kritik, sei es durch die Besucher einfach selber, die reinkommen. Ich bin sicher, hier wird es in der schönen alten DDR-Tradition auch ein Besucherbuch geben, wo sowas eingetragen wird. Und nicht zuletzt durch die kunsthistorische und die historische Forschung. Die geht ja immer weiter. Also jetzt gerade gibt es die 2. große Welle der Frauenforschung am Bauhaus. Also in den 1990er Jahren wurden praktisch alle diese Frauen schon einmal sehr intensiv bearbeitet.
Die kommen jetzt wieder hoch. Das heißt, man hätte darauf zurückgreifen können, wenn man gewollt hätte.
Man hätte darauf zurückgreifen können, aber gut, das kommt jetzt als 2. Welle. Man entdeckt natürlich auch neue Perspektiven dazu. Es wird mit Sicherheit jetzt eine große Frage kommen, wie ist das Bauhaus mit dem Kolonialismus umgegangen? Es wird die ganze Genderfrage neu gestellt worden. Noch nie hat sich jemand mit Schwulen und Lesben am Bauhaus beschäftigt.
Gut, aber diese Frage ist ja sozusagen in der Luft und wir diskutieren darüber ganz viel. Insofern, ich muss ehrlich sagen, ich war ein bisschen enttäuscht auch, Herr Stenzel.
Ja, also je nachdem, ob das Glas halb voll oder halb leer ist. Ich bin immer ein Optimist und ich weiß, dass es unendlich schwierig ist, ein Museum einzurichten. Es muss fertig werden. Es muss konservatorisch stimmen. Das stimmt ja. Man kann Papier, Textil heutzutage einfach nicht mehr im Tageslicht ausstellen. All dieses. Und ich glaube, nochmals, der Hunger nach diesen Biografien, der wird garantiert hier sich Platz schaffen. Denn das wäre ein Jammer, wenn diese Menschen hinter ihren Objekten verschwinden würden. Also eine Figur wie Lucia Morlinotsch, diese wunderbare Fotografin, die immer im Schatten ihres Mannes stand, die im Grunde unser Bild vom Bauhaus erfunden hat durch ihre Fotografie, die musste hier monumental, musste hier auch kommen, viele. Oder Friedel Dicker, diese unglaubliche Frau aus Wien, die dann in Theresienstadt umgekommen, in Auschwitz umgebracht worden ist. Eine Leuchte der Kinderpädagogik, auch des Bauhaus-Vorkurses. Tolle Schicksale, bedeutende Schicksale, die müssen hier auch kommen. Also ich finde schon, wenn man nach Weimar kommt, Weimar ist eine Heldengeschichte, Goethe, Schiller, Liszt, Harry Graf Kästler, Gropius, das sind doch, es ist eine Stadt, wo man sich für Biografien interessiert.
Ja, und wo sich deutsche Geschichte kristallisiert.
Und warum
ja.
soll es dann nicht hier genauso, ich scheue das Wort gar nicht, monumentalisieren. Gropius, eine wirklich, also ob er nun ein Filou war oder ein Glücksbringer, ein Messias, jedenfalls hochinteressant, absolut.